Ja, ist alles neu für mich. Deshalb willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Und ich teste ja immer gerne neue Sachen aus. Deshalb heute nicht in meinem Studio in Köln, sondern im wunderschönen Hamburg mit zwei fantastischen Gründern von einer fantastischen App. Es wird heute um Social Learning gehen, Lernen allgemein, Bildung. Eine richtig geile Story, wie ihr gegründet habt. Erstmal begrüße ich euch beide, Erik und Benjamin. Wie geht's euch?
Sehr gut. Danke für die Einladung. Freut uns sehr.
Ich bin auch sehr gespannt. Also wie gesagt, völlig neue Erfahrung hier. Es soll um eure Geschichte gehen, wie ihr drauf gekommen seid, zu sagen, da ist TikTok, da ist Instagram, da ist YouTube, da ist auch mittlerweile sehr viel Content, wo du echt mit lernen kannst.
Ja.
Habe ich ja auch ein bisschen vorgemacht mit Mathematik. Es geht aber nicht nur mit Mathe, sondern auch mit anderen Inhalten. Aber ich glaube, TikTok, Insta, YouTube, da ist auch viel Störfeuer drin.
Ja.
Und jetzt mal so direkt am Anfang der Kurzpitch. Was macht ihr eigentlich mit der App, Benjamin?
Also Wiser ist eine Social-Media-Plattform, aber ganz exklusiv für das Teilen von Wissen. Und das in einer einfachen und schnellen und intuitiven Art und Weise. Das Ganze basiert auf Expert-Based Learning. Das bedeutet, wir haben verifizierte Experten auf der Plattform, die ihr Wissen in kurzen Quick Bites, in kurzen Video-Nuggets, wie du das immer so schön sagst, teilen und das Ganze auf Basis des Interesses der Community. Und das machen wir über so ein Matchmaking zwischen Fragen an die Experten und die Experten antworten eben in kurzen Videos.
Das habe ich natürlich getriggert letztes Jahr. Ich war auf einem Vortrag und sprach so von, Mensch, das, was ich mit Mathe gemacht habe, das jetzt eigentlich mit Wissensinhalten, so in so Video-Nuggets. Ich glaube, ein paar Wochen später, ich glaube, Benjamin, hattest du auf LinkedIn mich angeschrieben. Ich dachte, das ist es doch. Erik, wie kommt man da drauf, das auch in die Tat umzusetzen? Was ist die Story behind it?
Das sind so zwei parallele Sachen, die passiert sind. Einmal war Benjamin in der Unternehmensberatung und hat so ein bisschen die Unternehmensseite gesehen. Ich war im Silicon Valley damals für ein halbes Jahr in einem Inkubator an der Draper University und habe super, super viel gelernt, und zwar von anderen Gründer und Gründerinnen und Experten, die reingekommen sind in dieses Gebäude von der Draper University und uns Vorträge gehalten haben, One-on-One-Sessions gemacht haben, Q&As beantwortet haben und so weiter. Und parallel dazu habe ich studiert und ich bin tatsächlich rübergegangen, weil mir das Studium nicht das gegeben hat, was ich eigentlich lernen wollte. Ich habe immer noch irgendwie Marketingstrategien von 1900 whatever gelernt und im Silicon Valley war es halt anders. Zurück in Deutschland musste ich mein Studium fertig machen. Und saß da und dachte mir, irgendwas ist an diesem System, in dem wir uns hier bewegen, am Bildungssystem, einfach komplett falsch. Und währenddessen sitzen alle auf Instagram und auf TikTok und ich will nicht sagen verschwenden, aber am Ende ist es Zeitverschwendung, ihre Zeit. Und das passiert einfach dadurch, dass auf Social Media Hooks gesetzt werden, die in der Uni bei einem Vortrag von anderthalb Stunden nicht gesetzt werden. Das ist langweilig, es ist outdated und am Ende kommt man nicht an das Wissen der Experten ran, von dem man eigentlich lernen will. Und dann kam Benjamin mit ins Game. Wir sind Cousins. Ich glaube, das ist vielleicht ganz interessant zu erzählen. Das heißt, es gab auch nie jemand anderen, mit dem ich hätte gründen können. Und dann kam Benjamin mit seiner Seite der Geschichte, also mit der Unternehmensberatungsseite, wo eben auch gerade so ein Konzept ausgearbeitet wurde von der Plattform. Und so sind wir dann in die Richtung von Wiser gegangen.
Wer war noch von Anfang an mit dabei? Noch ein Gründer? Weil wenn es um Gründerteams geht, ist ja so, wie wählst du aus? Ne? So,
ja.
Ein Techie ist ja auch meistens auch immer ganz interessant.
Genau, wir haben, also die Geschichte ist tatsächlich so, dass wir beide gemeinsam irgendwie gestartet sind und aber auch ein paar Umwege genommen haben. Also wir sind, das muss man fairerweise sagen, wir sind nicht direkt mit der Social-Media-Seite in das Thema reingegangen, sondern die erste initiale Idee war, eine Plattform zu schaffen, auf der man dieses Expertenwissen irgendwie aggregieren kann und für jeden zugänglich macht. Und in welche Form das hatte, war uns noch nicht ganz oder nicht richtig klar. Und dann haben wir verschiedene Sachen getestet, unter anderem auch so ein Streaming-Konzept, also tatsächlich in so eine Netflix-Richtung zu gehen und den Content selber zu produzieren. Und in diesem Zuge haben wir dann auch damals Kelly Rutherford irgendwie kennengelernt, die dann auch als erste Investorin irgendwie mit reingegangen ist. Und gemeinsam mit ihr haben wir dann aber auch diesen Pivot gemacht in die Social-Media-Richtung, und weil wir gemerkt haben, es gibt super viele tolle Plattformen da draußen, die Kurse anbieten und wo man selber Kurse anbieten kann. Aber am Ende haben alle irgendwie das gleiche Problem, dass die Dropout-Rates, je nachdem, welche Plattform man sich anguckt, irgendwie zwischen 40 bis 80% tatsächlich liegen. Und das bei Leuten, die für diesen Kurs gezahlt haben. Mhm. Und das liegt, wenn man sich das dann mal ein bisschen so anguckt und analysiert, liegt viel daran, dass die soziale Interaktion fehlt und dadurch die Retention stark darunter leidet.
Also eigentlich passives Lernen in Standardkursen, mal so salopp gesagt, und dann irgendwann sagst du dir auch, okay, jetzt muss ich mir die nächsten 15 Minuten, anderthalb Stunden angucken. Das war ja auch mein Ansatz damals, die anderthalb Stunden Vorlesungen verfilmt von MIT Stanford schon bereitgestellt auf YouTube damals, war schon super. Aber dann hat mir dann doch lieber so die 5 Minuten, 10 Minuten, die reichen, und dann noch ein bisschen Interaktion. Da war YouTube am Anfang schon echt gut. Ne?
Ja.
Aber halt jetzt in diesem Content-Wus schwierig zu finden.
Ja.
Und du hast jetzt vorhin so nonchalant gesagt, Kelly Rutherford. Also, er stand über mein Haupt, ich kannte sie ja gar nicht.
Ja.
Und dann muss ich erstmal hintersteigen, wer ist das überhaupt? Aber erzähl doch mal die Geschichte, wie ihr zu Kelly gekommen seid.
Also es war tatsächlich in dieser Phase, wo wir gesagt haben, wir wollen irgendwie eine Streaming-Plattform bauen und brauchten dafür diesen ganzen Content und wollten diese Experten uns eben zusammensuchen, um sie dann eben in diesen Kurzbiografien irgendwie abzufilmen. Und damals haben wir relativ viele, also ein paar tausend waren es bestimmt, E-Mails geschrieben, um an verschiedene Leute ranzukommen.
Entschuldige, das ist ein ganz wichtiger Punkt für viele, die dann auch zuhören, zuschauen. Ich werde das hier im Nachgang auch über meine Kanäle teilen, weil viele fragen immer so, was ist denn so ein Geheimnis vom Erfolg? Ja, ihr müsst da echt Arbeit reinstecken.
Ja.
Das ist jetzt nicht so, oh, ich suche mir jetzt eine Person aus, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde wollen, dann das geht das schon gut. Du musst schon echt Gas geben, ne?
Ja, und man muss dann auch bei manchen, also bei Kelly hatten wir dann, glaube ich, auch eine Mischung aus Glück und viel Dedication, oder wie man das nennen will, dass wir sie erreicht haben in dem Moment, wo sie irgendwie ihre E-Mails gecheckt hat und gesagt hat, oh, klingt ja interessant, zurückgeschrieben hat. Haben wir uns mal kurz in einem Zoom-Meeting getroffen und da war sie dann aber so gehuckt von der Idee, dass sie gesagt hat, da würde sie gerne mehr machen, als sich nur vor die Kamera setzen. Und dann haben Erik und ich gesagt, das ist unsere Chance. Und haben uns irgendwie mit unserem letzten Geld in den Flieger gesetzt, sind nach St. Moritz geflogen, weil da war sie gerade zum Skifahren für irgendwie 2 Wochen, haben gedacht, das ist unsere Gelegenheit, sie in Europa zu treffen, und sind dann runter, sind einmal mit ihr über diesen zugefrorenen See gelaufen und danach war alles gegessen. Also hat dann am Ende funktioniert, und ich glaube, für jeden, der irgendwie gerade zuhört, ja, es ist die Mischung aus wahrscheinlich auch ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein oder genau im richtigen Moment das zu tun und relativ viel Arbeit.
Ja.
Und ganz viele Neins.
Ja.
Ganz viele Neins.
Ja.
Sehr viele Neins.
Dieses Durchhaltevermögen, nein, 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 und das nicht auf sich persönlich zu beziehen oder auf das Produkt zu beziehen, sondern einfach sagen, ja, da draußen sind ganz viele Leute, die es nicht verstehen werden und vielleicht im frühen Stadium nicht verstehen werden, aber sind Leute, die es verstehen. Und das war in dem Fall Kelly. Und dann,
wann war das ungefähr? Wie lange ist das her?
Das war Anfang 21.
Ja, genau.
Genau. Und dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen an dem alten Konzept weitergearbeitet, haben uns auch relativ viel Input durch sie geholt. Also man muss fairerweise sagen, sie ist natürlich für uns, und das war auch ein großer Grund, warum wir sie dann auch mit aufgenommen haben ins Team richtig. Und wir haben damit gar nicht gerechnet, aber sie ist operativ tatsächlich auch sehr, sehr aktiv, auch bis heute, und öffnet uns relativ viele Türen. Und damals haben wir halt mit diesem alten Konzept des Streaming-Services sind wir dann relativ viel rumgegangen in ihrem Netzwerk auch, haben uns viel Input geholt, aber haben auf diesem Wege dann eben auch gemerkt, dass wir da an dem Konzept noch feilen müssen und dass es noch nicht das ist, und haben dann Mitte 21 diesen Pivot gemacht. Und dann relativ zügig gemeinsam mit der Jakobs-Universität, heute heißt die Constructor University in Bremen, haben sich irgendwie umbenannt, haben wir dann zusammengearbeitet, haben da so ein kleines Team aus Techies zusammengebaut und dann gemeinsam irgendwie diesen MVP gebaut, mit dem wir dann Anfang 22 so ein bisschen ins Testing gegangen sind. Und genau.
Immer die Frage, wie muss ich mir vorstellen, ne? So, wenn jetzt einer, also was genau passiert? Schnell in der App. Erik.
Sorry, ich hab's gar nicht verstanden.
Was passiert in der App, wenn jetzt einer fragt? Wie genau ist jetzt der Ablauf?
Also, musst du dir vorstellen, kommst rein, hast ein Homefeed, hast die Möglichkeit, Experten zu filtern und zu suchen, hast Fragen und Antworten immer in Videoform. Das heißt, die Frage wird gestellt, in Textform momentan. In Zukunft denken wir da auch über andere Sachen nach, aber momentan Text. Der Experte oder die Expertin kann durch die Fragen, die gestellt wurden, ganz einfach durchswipen in einer sehr übersichtlichen Art und Weise. Also keine Überforderung einfach durch zu viele Fragen, die da aufkommen. Wir sortieren auch im Hintergrund durch Systeme die irrelevanten Fragen aus. Und man kann mit drei Klicks die Frage beantworten und abschicken. Und danach dann im Anschluss teilen auf Social Media und so weiter. Das ist, wir agieren im ersten Schritt jetzt als ein Produktionstool. Obwohl wir ein Homefeed haben, ist unser Fokus darauf, super einfach das Wissen zu teilen, egal wo man sich befindet, an der Bushaltestelle, auf dem Weg mit dem Flieger nach USA, nochmal eben 2, 3 Fragen beantwortet und dieses positive Gefühl, hey, ich habe meiner Community auf Wiser und auch auf den anderen sozialen Medien ein bisschen was von meinem Input mitgegeben. Und das trifft tatsächlich, so wie wir das jetzt rausgefunden haben, genau den Nerv.
Ich habe oft mit Lehrer Schmidt drüber gesprochen, der auch Mathe-Inhalte teilt auf YouTube, auch so in der Form 3 bis 8 Minuten. Wir haben oft drüber gesprochen. Es wäre eigentlich ganz charmant, wenn eine Frage reinkommt, nochmal eine spezielle jetzt, und darauf machst du mal eben eine Videoantwort.
Ja, genau.
Mann, hätte ich es doch selber gegründet. Aber gut, dass ich jetzt mit dabei bin. Also wirklich, dann haben wir so geladen und habe ich ihm in den letzten Jahren gesagt, guck mal, ich hätte da was. Und er sagte, ist ja mega, ne? Also, was habt ihr vor jetzt? Also, was sind die nächsten Schritte?
Also für uns sind gerade die nächsten Schritte, dass wir aktuell stark im Onboarding von Experts sind, dass wir aus der Nische, in der wir aktuell starten, wir sind sehr gut vertreten in diesem ganzen Thema, in dieser Startup-Bubble. Also wir haben sowohl ein paar VCs drauf, Angel-Investoren, viele Gründer, ein paar C-Level-Leute aus größeren Companies, die dort eben schon relativ viel Content teilen. Und jetzt gerade testen wir schon verschiedene andere Nischen und gucken mal, was andere Inhalte, wie gut die konvertieren. Und das Ziel ist aktuell, uns stark auf die Experts zu fokussieren und das Produkt so perfekt zu machen, dass es in der Zukunft die einzige Variante ist und die schnellste Variante ist, irgendwie auf Content zu produzieren, aber auch mit der Community zu interagieren. Was wir nämlich sehen, ist, dass vor allem Podcast, aber auch Creator auf anderen Plattformen Wiser jetzt schon nutzen, um durch Links, die sie teilen können, Fragen der Community direkt aggregieren können sozusagen, sie aber moderiert sind. Das bedeutet, sehr qualitative Fragen kommen durch. Alles, was nicht so qualitativ hochwertig ist, wird sozusagen schon im Vorhinein rausgefiltert. Und dann eben genau das, was du gerade gesagt hast, nochmal eben auf eine Frage antworten, nachdem ich den Podcast irgendwie live geschaltet habe. Könnten uns dann jetzt sozusagen hier im Nachhinein Leute Fragen in den Shownotes stellen, weil in den Shownotes die Links von uns allen drin sind und dann stellen sie eben eine Frage und du kannst beantworten.
Ja, das finde ich auch interessant, so auch jetzt im Nachgang von der OMR. Ne? Jetzt hast du mit dem und dem gesprochen, hey, jetzt hätte ich da vielleicht doch mal nochmal 3 Fragen und ich will eigentlich nur darauf, passgenau, am liebsten mal eben so die Videoantwort. Ne?
Genau.
Da könntest du ja eigentlich sagen, hey, ab zu Wiser,
genau.
Da bin ich und da geht es ja relativ schnell. Ne?
Deswegen haben wir uns ein bisschen darauf fokussiert, dass wir natürlich machen wir relativ Onboarding auch von Experts, die einfach so auf die Plattform kommen. Es geht auch gerade sehr viel über dieses Mund-zu-Mund, aber wir fokussieren uns auf Partnerschaften mit Events, mit größeren Events und mit Podcast-Netzwerken oder Podcasts. Weil wir da eben relativ großen Need haben und das eben schon proven konnten, dass da die meisten Fragen eben auftauchen. Genau wie du gerade gesagt hast, der Speaker oder die Speakerin geht von der Bühne runter und das Publikum sitzt da, hat aber noch 100 Millionen Fragen. So, wo stelle ich die jetzt? Ja. LinkedIn wird relativ kompliziert, an die Leute wahrscheinlich ranzukommen, Instagram sowieso. Da landet man irgendwo in irgendwelchen DMs, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht beantwortet werden und wenn, dann eben nur schnell. Und auf Wiser hat man eben die Möglichkeit, diese Frage rauszuschicken und der Expert oder die Expertin sitzt eben hinter der Bühne oder morgen auf dem Weg nach Hause und geht mal eben durch und beantwortet die Fragen.
Ich finde es dann einfach interessant, so ich nenne es mal Schwarmintelligenz zu nutzen, wenn ich jetzt halt noch eine brennende Frage habe zum Thema, künstliche Intelligenz in der Bildung, ja, und dann ist halt jetzt der eine gerade nicht ready, aber du hast halt, weiß ich nicht, mehrere Experts, ja, und einer grabt sich die Frage vielleicht dann raus, beantwortet die. Ich habe zum Beispiel gemerkt, an mich kommen gar keine Mathefragen, sondern wirklich genau die Sachen, die ich auch im Podcast eben thematisiere, Bildungssystem, Zukunft der Bildung, was kann künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren bewirken zum Thema Lernen und Lehren. Und das ist für mich super, ich nehme mir dann eine halbe Stunde morgens, gucke, Frage kommt rein, schnell, genau mein Ding, sind wir ja alle mittlerweile gewohnt, vor der Kamera eigentlich zu performen. Ich meine, man macht ja nichts anderes. Die ganze Zeit ist man nur unterwegs. Aber jetzt eben, du gibst eben hochqualitative Inhalte mit Mehrwert weiter. So, und das ist super charmant, darüber nachzudenken. Und vor allen Dingen, was sind da eure Ansichten jetzt durch? Wir sind ja mitten im immer noch Chat-GPT-Hype. Thema Trust. Also klar, kannst du auch etwas erstellen lassen von ChatGPT or whatever. Aber es ist ein bisschen auch so wie damals Google. Ja, ich kann es ja googeln, ja, aber wie ist die Quelle dahinter? Mhm. Und so dieses Thema Trust, Vertrauen, weil dort echte Menschen sind. Also das finde ich super spannend, oder?
Ja. Es ist die Connection auch. Also es ist die, man lernt. Ich finde, das Beispiel, was ich immer sehr interessant finde, den Punkt mit ChatGPT und Wiser zu bringen, ist, man müsste eigentlich Google-Bilder vergleichen mit Instagram. Instagram hat Bilder, Google-Bilder hat Bilder. Und das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Bei Google-Bilder kann man Bilder suchen. Bei Instagram vernetzt man sich auf Basis eines Bildes. Oder inzwischen Videos und noch viel mehr. Und genauso ist bei Wiser auch. Es ist ein Content-Piece als Video im Moment, mit dem man sich vernetzt mit anderen Experten und Expertinnen, die einem dann vielleicht Job-Offers machen, irgendwie andere Türen öffnen und so weiter. Das heißt, es geht viel auch um diesen Network, was man sich baut, auf Basis von Interesse und auf Basis von Curiosity. Also zum Beispiel, so meine Vision ist, wenn man reinkommt auf die Plattform und möchte in der Zukunft was lernen, zu wie baue ich eine Rakete? Ist dort irgendjemand, ein Raketenwissenschaftler, der die Insights gibt? Und dann ist da nicht einer, sondern da sind da 5, 6, 7 und das sind die Leading Experts und Experts, also Expert, wie auch immer. Jetzt habe ich im Englischen gesprochen. Weltweit und man kann Fragen stellen und fängt dann an, eine Learning Journey abzudriften. Das heißt, erstes Video ganz recht grob, zweites Video geht ein bisschen tiefer und ein bisschen tiefer und ein bisschen tiefer. Und am Ende kommt man raus und sagt, ich habe es verstanden, ich weiß jetzt, wie der Mars-Roboter gebaut wurde. Ich kann es vielleicht noch nicht selber bauen, aber das ist dann der nächste Schritt, die nächste Learning Journey.
Aber das kannst du tatsächlich schon auf Wiser lernen. Also den Mars-Roboter haben wir schon. den Raketenwissenschaftler, den brauchen wir noch.
was sind für Experten noch drin? Mal einen kleinen bisschen also droppen hier.
Ein bisschen Name-Dropping betreiben. Also wir haben relativ viele Leute aus dem englischsprachigen Raum. Also die Plattform an sich ist auch englischsprachig. Natürlich kann jeder in seiner Landessprache das machen. Und vor allem, wenn man mit der Community interagiert und Fragen auf Deutsch reinkommen, dann kann man die natürlich auch auf Deutsch beantworten. Wir limitieren gar nichts, aber es ist schon überwiegend englischsprachig. Und da ist zum Beispiel drauf der ehemalige CPO von TikTok, also der Typ, der TikTok gebaut hat.
Wahnsinn. Das könnte ja spannend sein.
Das könnte spannend sein.
Ja. Definitiv.
Könnte definitiv spannend sein. Kelly trifft man da unter anderem auch. Also wirklich Leute aus unterschiedlichsten Bereichen.
Wie ist eure Erfahrung jetzt eben das Thema deutschsprachiger Raum? Ne? Tun wir uns mal wieder schwer irgendwie? Musst du doch in die Luft springen, weil gerade jetzt im maroden Schulsystem, da ist dann eine mega Chance zu sagen, wir hauen mal alles weg an Werbung, an Katzenvideos, an whatever und haben echt den Fokus auf hochqualitative Inhalte von verifizierten Experts in ihren Feldern, um in so eine Learning Journey dann eben auch zu kommen. Dann bist du doch curious, dann bist du neugierig,
definitiv.
Bist tolle Menschen, echte Menschen.
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Leute im deutschsprachigen Raum, die das verstanden haben und die sehen, wo das hingehen kann. Das sehen wir auch, dass wir eben auch deutschsprachige Experts und auch User haben. Aber ich sag mal, im Vergleich zum amerikanischen Markt, wo wir eben ja auch relativ aktiv sind, ist es schon ein Unterschied, was die Adaption dieser neuen Idee sozusagen angeht. Und wir sind leider immer noch Late Mover hier. Und es ist schade, aber ich glaube, irgendwann werden wir es auch verstehen. Aber generell, aktuell sehen wir, dass wie die Plattform genutzt wird und auch wie schnell die Plattform adaptiert wird, passiert tatsächlich woanders besser als hier.
Es ist schade, weil Shoutout an der Stelle jetzt auch im Nachgang. Ich habe hier auch viele Content-Creator, die sich auf Wissensinhalte fokussieren, getroffen. Wo man ja eigentlich mal so eine positive Armada hier gründen sollte, die dann echt reingehen, auch mit so Themen. Wir haben gestern Abend noch mit Steuerfabi gesprochen, ne? Ja. Also für mich auch super interessant, einfach für
ne? Ich auch.
Erik, wir sprachen vorhin drüber.
Ich habe 1000 Fragen.
Darf man es jetzt sagen, wer gerne reingehen würde dann? Hast du heute Morgen gesagt, wenn Steuerfabi drin wäre?
Also, ja, definitiv, eine super gute Freundin von mir. Steuerberaterin und angehende Steuerberaterin. Und sie sagt, du Erik, wenn du wen zu steuern hast, bin ich dabei. Und ich glaube, das ist genau das Thema hier in Deutschland so ein bisschen. Der Schritt, auf die App zu kommen und zu sagen, hey, ich teste das einfach aus, wird erst gar nicht gemacht, weil gar nicht der Wert in der Zukunft oder auch jetzt schon gesehen wird. Und in den USA, also wir waren jetzt gerade in Rio de Janeiro auf der Web Summit und wir haben da ein paar Gespräche geführt und wirklich das Feedback von den Leuten, und das waren Experten wie der CPO von TikTok, also wirklich super busy Menschen, war immer so, hey geil, dann kann ich mir basically meine Speaker-Brand, die ich eh schon habe, weil ich auf die Events gehe, noch weiter ausbauen und aufbauen und meine Community zusammenbringen, basierend auf dem Wissen, was ich teile. Haben sofort den Mehrwert verstanden und sind reingegangen und fangen an, Content zu produzieren. Und in Deutschland kommen erstmal ganz viele Gegenfragen. Das heißt, wir arbeiten erstmal wahnsinnig gegen Mühlen an, zu beweisen, dass wir Nutzer haben und dass wir Traction haben, dass wir Reichweite generieren und dass wir einen Mehrwert schaffen, und dann sind Fragen nach Monetarisierung und so weiter und so fort. Also tausende Probleme. Und die Chancen, wir versuchen sie mal darzustellen, wenn man ganz früh bei Instagram dabei gewesen wäre, ist man heute einer der Top-Creator. Ja. Und so einfach ist es. Ja. Aber ich glaube, dass Deutschland trotz allem, um das Positive zu sehen, Deutschland hat Benjamin und mir und Wiser und unserem Team die Möglichkeit gegeben, Fuß zu fassen, durch Investoren wie dich zum Beispiel und durch unsere anderen Investoren, überhaupt erst die Chance gegeben zu sagen, hey, wir produzieren das Produkt, wir gehen raus. Das heißt, hier in Deutschland gibt es Menschen, und da bin ich sehr froh drüber,
ja, die es verstanden haben.
Die es verstanden haben, ja. Und die den First Mover sehen und unterstützen, ja, und dabei sind.
Ja, ja. Und eine super Chance, ich bleibe ja auch dabei, Thema Education, Technology, das ganze Thema Education jetzt so zu fördern, aber ohne es, wie soll man es nennen, zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle zu monetarisieren.
Ja.
So, das ist ja genau das, diesen Drive jetzt mit aufzunehmen, zu sagen, hey Leute, tut sich so viel in Asien und in den USA, gerade jetzt auch mit künstlicher Intelligenz. Hey, schaut mal, hey, wir haben ein deutsches Startup, fokussiert auf hochqualitative Wissensinhalte, organisch generiert von Experts, Trust Level ohne Ende. Mensch, let's keep pushing,
ja,
oder?
Vor allem ist der
also Shoutout auch an die nächsten Investoren, ja? Kommt hier mit rein.
Also wir sammeln hier noch in Deutschland, aber wir haben auch ganz klar gesagt, wir werden jetzt den Sprung auch über den Teich machen. Einfach weil wir Kontakte haben dort, die uns sehr, sehr gut in Kontakt bringen können mit anderen interessanten Persönlichkeiten, Investoren und so weiter. Das heißt, der Schritt wird jetzt rübergehen. Aber was ich interessant finde, ist dieses Curiosity-Based Learning,
ja,
wie wir es auch formulieren. In der Schule oder auch in der Uni, es war immer so, irgendjemand erzählt mir, was ich zu lernen habe, und ich weiß, ich muss in der Zukunft eine Prüfung schreiben. Ich, totale Prüfungsangst, bin am Ende komplett gelähmt und sitze da und kriege die Matheaufgabe, die ich 100-mal richtig gerechnet habe, nicht mehr hin. Deswegen auch, ich habe mit dir gelernt, Daniel. Anstatt das so zu framen, kann man ja anfangen mit der Curiosity. Also, hey, was ist denn das? Oder was ist denn das? Oder hast du da schon mal was von gehört? Und basierend auf der Frage fängt man an, eine Learning Journey zu schaffen.
Also eigentlich den Effekt zu nehmen, wie man sich bei TikTok,
ja,
verliert. Genau. Und ich habe letztens in einem Vortrag vor Schülerinnen und Schülern gefragt, waren wirklich 1000 Schülerinnen und Schüler. Ich so, nutzt ihr TikTok? Ja, klar. So, wie lange? Mehr als eine Stunde? Ja.
Ja.
Mehr als 2 Stunden? Ja. Mehr als 3 Stunden? Ja.
Ja.
Ging
ja
schon bis mehr als 6 Stunden teilweise.
Ja.
Und dieses, ich verliere mich, das wäre ja mal, muss ja nicht 6 Stunden sein, aber wenn man sich 2 Stunden in Wiser verliert, dann
macht die
das so, oder das wäre so, get Wiser, das ist doch ja eigentlich, oder?
Ja. Genau.
Das ist ja auch der Spruch, der dahinter steht.
Ich wollte es nur mal angesprochen haben. So Thema Namensfindung, war es so abgeleitet, ja, direkt von,
ja, ja, wir werde ewig, Wiser? Wir haben ewig überlegt und tatsächlich war es am Ende so, dass ich ganz, ganz viel seitenweise Namen, Konstellationen zusammengewurstelt habe und halt, man musste immer gucken auch, dass die Webseiten noch frei sind, also .com. Weil wir nicht mit .app oder .co oder so rausgehen wollten, sondern wir wollten .com. Und .com ist nicht mehr, also da man kriegt kaum noch was. Und Wiser, klüger, klingt gut. Und dann haben wir es umformuliert sozusagen, dass es genau richtig klingt. Und das, so ist es zu Wiser geworden. Jetzt
also
mit WHY-ZZER.
So Glücksgefühle bekommen, nicht wenn man den nächsten Abonnenten hat oder das nächste Like, sondern wenn man den nächsten Wise Point hat? Wenn man wieder ein Stück Wiser ist? Ein
bisschen beides. Also die Plattform ist so gebaut, dass wir haben Wise, also Wise als sozusagen interne Punktsystemwertung. Das etablieren wir jetzt noch ein bisschen Stück für Stück mehr an der Plattform. Momentan ist einfach ein Score, der basiert darauf ist, wie viel man geteilt hat, wie viel man interagiert hat und wie viel man auch konsumiert hat, und der wächst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich
sehe das
bei
mir. Genau.
Es ist ein starker Wettbewerb, der sofort entsteht. Und sagen, hey, ich will irgendwie mehr Ys sammeln als meine Freunde, weil ich mich damit vergleichen kann. Und da gehen wir so ein bisschen in das System von Duolingo rein, was einfach sehr, sehr schön proven ist. Aber Wise hat eben auch Follower. Also Follower, die dann eben signifikant die Community bilden und so weiter. Also es ist so eine Mischung aus beiden.
Also wie gesagt, ich find's super charmant, weil ich mich gerade die letzten Jahre verloren habe bei YouTube und Co. Also ich komme nicht aus so Podcasts wie von Lex Friedman raus, der einfach super Gäste hat. Dann redet er aber wieder 2,5 Stunden, ne? Und manchmal dann der Nächste, dann switcht er zum TED-Talk. Ja? Und ja. Das hätte ich gern irgendwie gebündelt irgendwo. Jetzt kann man ja sagen, ja, wird eine AI vielleicht irgendwo machen. Ja, die rippt ja das dann raus. Ja, aber trotzdem habe ich dann wiederum nicht den Mensch on demand.
Ja.
Und das ist, finde ich so spannend und so charmant, dann zu sagen, wenn der Lex jetzt auch noch da wäre, dann sagt man, ja, aber der kann ja jetzt nicht, wenn der auf einmal 5 Millionen Anfragen hat, ja gut, dann haben wir aber vielleicht 1000 Lex Friedmans.
Genau.
Und dann findet es sich seinen Weg. Und ja, irgendwann wird vielleicht eine Frage auch 4 Trilliarden Mal beantwortet sein. Und vielleicht schlägt eine KI vor, die könnte dir schon helfen. Und trotzdem will ich nochmal dann zum Menschen irgendwann. So. Wie seht ihr das eigentlich das werde ich oft gefragt, ja, brauchen wir den Mensch denn dann noch zum Lehren? Das fragen sich auch viele Lehrkräfte. Ich sage immer natürlich, aber ihr könnt ja jetzt mal sagen aus eurer Sicht,
also
warum?
Die Plattform und die Idee dahinter ist ja, dass wir sagen, wir haben Expert-Based Learning. Das bedeutet, das impliziert ja im Grunde genommen schon, dass wir daran glauben, dass es Wissen von Experten da draußen gibt, was bisher noch keine Möglichkeit hat, wirklich in größerer Masse extrahiert zu werden, wenn man das mal so formulieren kann, und irgendwo auf einer Plattform gebündelt wird. Und ich glaube, dass KI uns dabei sehr, sehr unterstützen wird, das zu machen, also effizienter zu werden, sowohl für die Experts auf der Plattform den Content noch einfacher zu teilen und ihr Wissen noch einfacher zu teilen, und auf der anderen Seite aber auch für unsere User noch einfacher Fragen zu stellen, noch einfacher tiefer in bestimmte Themen eintauchen zu können und dann eben auch die Learning Journey so zu kreieren, dass ich dann eine Frage nicht zum 100.000 Mal stelle, sondern dass mir dann vorgeschlagen wird, hey, Daniel hat die Frage zwar noch nicht beantwortet, aber XYZ irgendwie hat das schon gemacht, schau es dir mal an, und wenn dann noch eine Frage offen ist, kannst du die direkt an Daniel stellen und kannst dann sozusagen nochmal reingehen. Und wenn ich sage, nee, ich will es aber von Daniel genau wissen, weil Daniel macht es ganz besonders, dann stelle ich dir die Frage natürlich. Und ich glaube, dass das Wissen, was wir teilen, wir haben natürlich die Möglichkeit, irgendwann auch auf der Plattform 1+1=2 zu lernen oder zu lehren. Aber der Ansatz von ist ja diese Lifelong Learning Thematik. Das bedeutet, das findet ja sozusagen nach Higher Education statt. Und du siehst es ja selbst bei dir, dass bei dir kaum Fragen im Mathebereich kommen, sondern relativ viele Fragen zu deiner persönlichen Erfahrung,
ja,
und deiner persönlichen Meinung. Und ich glaube, das kann KI oder wird KI lange noch nicht abdecken können, weil es sei denn, du schaffst es, dein gesamtes Wissen irgendwo dieser KI zur Verfügung zu stellen. Aber das wollen ja wir sein.
Ja, und Lernen ist eben auch ein emotionaler Prozess.
Ja.
So, das heißt, es ist jetzt schön, wenn ich jetzt sage, hey, ChatGPT, schreib mir mal ein bisschen Input zu den beiden Wiser-Leuten. So, ja, dann macht er das. Das ist aber nicht das Gleiche, wie wenn wir gesprochen haben. Oder ja, Gib mir mal einen Erfahrungsbericht von eurer Learning Journey, dass du erstmal tausende von Mails schreiben musstest, dann einmal in den Flieger steigen musstest. Also richtig, das will ich ja von dir dann hören.
Genau.
Und dann ist das immer wieder was anderes. Und das ist eigentlich so, wo ich dann eben auch sage, ja, super viele Prozesse, zum Beispiel, was ist eine Potenz? Alles klar, Basis hoch Exponent, okay, kann man auch mal eben kurz in einem Video-Nugget oder... Aber dann ist es wirklich so, was ist die Mathematik, wo kommt die überall vor? Wenn ich dann selbst vorgestern in einem habe ich Online-Kurs gegeben für Mathematik, da hast du einfach nochmal eine ganz andere Emotion, wenn ich dann selbst vor dem Bildschirm bin, und das ist eben so diese persönliche Note, und ich glaube, das ist eben, also das ist auch eben meine Ansicht, dass man sagt, hey, was wird KI machen? Ja, sie wird Freiräume schaffen, für überflüssige Prozesse, dass du eben nicht standardisiert jetzt noch den 10. Mathekurs dir angucken musst, ob live vor Ort oder auf YouTube 3 Stunden, sondern da war ein kleines Nugget, das hat mich weitergebracht, super. Und jetzt kommen wir zusammen und jetzt gehen wir die großen Probleme an. Lass uns mal über, keine Ahnung, Climate Change, whatever sprechen und lasst uns Lösungen suchen und lasst uns gemeinsam schauen und entwickeln. Und das ist für mich, das finde ich super spannend und eben weiterhin Menschen benennen. Man müsste euch ja eigentlich fragen, ja, dann macht doch jetzt 2 Jahre richtig Erfahrungswissen aus allen extrahieren, rein und lasst eine Maschine trainieren.
Ja, ja. Aber ich glaube, und das hast du schon ganz gut zusammengefasst, die am Ende ist es, und das sehen wir ja, dass an diesen Dropout-Rates bei anderen Kursplattformen, die, ich sag mal, dieses klassische Lehrer-Schüler-Prinzip einfach nur in Videoform umgewandelt haben, aber trotzdem hast du dann da 1 Stunde 20 oder wie lange auch immer diese Classes sind, Sessions. Es fehlt die Interaktion zwischen der Person, die etwas beibringt und die Person, die etwas lernen will. Und das wird auch durch KI nicht ersetzt werden können, diese persönliche Note und dieser persönliche Austausch. Weil das ist am Ende der Retention Driver, warum wir alle auf TikTok festhängen und warum wir alle auf Instagram kleben oder heute in unserer Bubble, glaube ich, viele auf LinkedIn auch festhängen.
Ja.
Weil man Angst hat, was zu verpassen, weil man dann doch irgendwie sich connecten will, weil man irgendwie interessiert an einzelnen Personen irgendwie ist. Und ich glaube, das jetzt nochmal auf ein anderes Level zu heben, das ist so die spannende Herausforderung.
Ich sehe da für den Schulbereich auch eine riesen Chance, wenn wir 900.000 Lehrkräfte haben und ich stelle mir einfach 5.000 von denen vor, die anstatt 5 Tage das Übliche mit viel Bürokram machen, aber stattdessen jetzt lieber, ich sage jetzt mal, pass auf, wir geben euch 2 Tage nicht frei, sondern 2 Tage, ich sage jetzt mal Wiser, könnt ihr Content produzieren, könnt auf Fragen, die reinkommen, schnell, effektiv antworten und helft dort auch. Und die gebündelte Kraft, also die stelle ich mir jetzt vor, von echten Menschen, ne, und wirklich, das sind Chemie-Lehrkräfte, Biologie-Lehrkräfte, Mathematik-Lehrkräfte, andere als ich, ein Lehrer Schmidt, wer auch immer. Und jeder hat so seinen Charme. Und dann kannst du vielleicht auch sagen, okay, Daniel Jung möchte ich jetzt nicht mehr. Und Lehrer Schmidt auch nicht, aber da war, weiß ich, der Erik für Mathematik, keine Ahnung. Super.
Ja.
Und zack.
Ja.
Und dieser Effekt, den finde ich so, so spannend.
Der Access Point wird geschaffen. Und ich glaube, das ist das super Interessante. Es ist, wenn wir drei uns auf Wiser einfach mal angucken würden, ich sehe, wenn ich dir folge, sehe ich, was dich interessiert. Ich sehe, welche Fragen du stellst und welche Fragen du beantwortet bekommst. Ja, stell dir vor, ich bin super interessiert in Biologie. Jetzt habe ich irgendwie einen Biologielehrer, dem ich folge. Ich habe eine Biologie Studentin, die krassen Research macht, und ich habe irgendeinen Biologen, der im Dschungel sitzt, und ich kann allen dreien folgen und ich kriege von allen dreien Input auf meinem Topic, was mich interessiert. Und damit kann ich mich viel diversifizierter noch weiterbilden und kriege einfach den Access Point, den ich normalerweise so nicht kriege, weil wenn ich einem Podcast folge, bin ich geloopt in der 1 Stunde Podcast, wo was vorgeschlagen wird und ich kann das Gespräch nicht moderieren oder in eine Richtung gehen, die mich interessiert. Und dann müsste ich jetzt auf YouTube gehen und auf YouTube weitersuchen, um den Biologen, der im Dschungel ist,
zu finden.
Und wer macht das am Ende? Wer macht das an der Bushaltestelle auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Uni? Passiert nicht. Und auf der Bushaltestelle ist in diesem Punkt dann einfach immer noch Instagram und TikTok. Und damit haben wir einen Place also gefunden im Tagesablauf eines Nutzers, sowohl für den Experten als auch für den User, also den Konsumenten, zu sagen, hey, ich habe jetzt hier einen einfachen Access Point. Ich gehe rein, boom, neuen Input basierend auf meinem Interesse und jetzt kann ich anfangen, mich zu verlieren, ohne wirklich viel Arbeit reinzustecken. Und wir unterstützen jetzt im nächsten Schritt sogar auch noch die Fragenkreation. Das heißt, wir unterstützen auch da.
Da interessiert mich jetzt etwas. Bei mir arbeitet ein Neurowissenschaftler mit. Und der hat mir in meinem Podcast gesagt, die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Also überhaupt erstmal Fragen zu stellen, neugierig zu sein.
Ja.
Das kennt man ja, als man Kind war. Ne?
Ja.
Jetzt immer nur, warum, wieso, weshalb, nochmal, warum ist das so? So, dann groovst du dich so ein und irgendwann sitzt du dann im Schulsystem und sagst, okay, sei lieber ruhig und nicht melden, weil ich könnte ja eine dumme Frage stellen.
Ja.
Erstmal gibt es keine dummen Fragen, aber dann trotzdem, da haben wir gestern auch kurz drüber gesprochen, die richtigen Fragen zu stellen. Also wie hast du die Erfahrung zum Thema Fragen stellen?
Also wir haben tatsächlich, wir sind reingegangen, als wir gelauncht haben, und die größte Angst war tatsächlich, dass die Busy Experts da draußen, also die Leute, die eigentlich keine Zeit für Content-Produktion haben, vielleicht auch gar nicht die Affinität dazu haben, aber genau das Wissen haben, was wir irgendwie gerne auf der Plattform hätten, dass wir die nicht dazu bekommen, diese Fragen zu beantworten. Aber wir wurden da Gott sei Dank positiv überrascht, dass egal wie busy jemand ist, dieses Fragenthema aus irgendeinem Grund so einen Hook bei jedem Expert da draußen setzt, dass wirklich tatsächlich alle Fragen, die gestellt wurden, oder zumindest alle guten Fragen, die gestellt wurden, werden alle beantwortet. Und damit kommt man dann schon zum nächsten Thema: Woher kommen die Fragen? Und aktuell ist es ja so, dass User die Fragen stellen. Und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Das haben wir nicht so antizipiert, dass es tatsächlich für Nutzer so schwierig ist, gute Fragen zu stellen. Also es werden Fragen gestellt, aber wenn man sich das jetzt auf die gesamte Plattform anguckt, unterstützen wir schon unsere Nutzer und wollen da auch noch besser drin werden, tiefergehende Fragen zu stellen auf dem, was man gerade eben konsumiert hat. Weil sonst über eine längere Zeit die Fragen an der Oberfläche bleiben und wir nicht tief genug reinkommen in verschiedene Themen.
Mir ist ein neues Jobfeld gekommen, weil jetzt haben wir ja demnächst Prompt Engineers. Ja. Und Prompten ist ja nicht unbedingt Fragen. Eigentlich wird es ein Ask Engineer. Ja. Ich meine das ernst, weil dieses Thema Erfahrungswissen extrahieren und gerade in Deutschland, die haben so viele Hidden Champions,
ja,
mit Erfahrungswissen von tollen Menschen.
Ja.
Und jetzt ist mir klar geworden, warum nehmen die das nicht auf? Ja, weil die keiner fragt.
Ja. Weil sie keiner fragt und weil es wahnsinnig aufwendig ist. Du weißt selber, wie aufwendig ist es, einen Podcast zu produzieren, zu schneiden, online zu bringen. Ja. Vielleicht dann noch irgendwie einen Mehrwert daraus zu ziehen durch irgendwie Werbung, die man mit einspielt und so weiter. Wer hat die Zeit dazu? Also wenn wir sprechen von Nicht-Content-Creatern, also von Leuten, Top-Level-CEOs und so weiter, die haben keine Zeit, einen Podcast selbst zu kreieren und zu sagen, hey, ich teile jetzt hier mein Wissen, weil ich möchte gerne jungen Gründern und Gründerinnen helfen, den Weg zu gehen. Und da fängt es genau an. Und wenn man ihnen jetzt aber die Möglichkeit gibt, einen Prompt, eine Frage, es gibt ein schönes Beispiel in den USA, Grant Gorris, Gründer von einem Geschäftsführer von einem recht großen AI-Unternehmen, machen künstliche Intelligenz für Maschinenoptimierung. Das heißt, die stellen fest, bei einer Ölbohrinsel zum Beispiel, wenn eine kleine Schraube falsch ist und in Zukunft bald kaputt gehen wird. Und die lernen die AI basierend auf jeder einzelnen Ölbohrinsel neu an und brauchen dafür eine super kurze Zeit und sind damit Weltmarktführer in dem Bereich. Hochgradig interessant. Und er hat sich jeden Tag eine halbe Stunde geblockt, wo er sich hinhockt und die Fragen durchzieht. Und wir schreiben halt immer recht frequently auf WhatsApp hin und her. Und er schreibt mir immer, ihn motiviert es brutal, Fragen zu beantworten, weil er weiß, er gibt einen positiven Mehrwert mit und hilft damit anderen. Und was ich jetzt von ihm alleine schon gelernt habe, wie strukturieren wir unsere Seed-Runde, um die nächste Runde zu sammeln? Worauf müssen wir achten? Was sind Fehler, die wir auf gar keinen Fall machen dürfen, weil wir sonst eine zu hohe oder zu niedrige Bewertung haben und damit schon Schwierigkeiten haben, die nächsten Runden zu sammeln und so weiter und so fort? Dieses Insider-Wissen hätte ich durch ihn nicht, also ohne ihn nicht. Und er hätte keinen Podcast gekriegt, niemals. Und er hätte auch niemals auf Instagram oder auf Facebook oder auf TikTok oder angefangen, LinkedIn, Selfie-Videos zu produzieren, weil der Safe Space nicht da ist.
Ja.
Und auf Wiser, deswegen haben wir waren ja am Anfang die allerersten auf der Plattform, Benjamin und ich. Und wir haben uns selber dazu gezwungen zu sagen, wir machen jetzt Videos, wo wir uns selber filmen. Und zwar nicht perfekt, nicht perfekt ausgeleuchtet, irgendwo im Wohnzimmer. Wir beantworten die Frage aber hochqualitativ. Mhm. Also die Qualität ist uns wichtig, aber nicht diese Perfektion von Instagram, die wir so üblich kennen, Filtern und so weiter.
Aber Entschuldigung, was ist perfekt?
Ja. Genau.
So, also klar,
bei uns
2023 sollte man den Sound gut haben und schon ein Bild haben, wo man was sieht.
Ja, das ist richtig.
So, aber es muss ja jetzt, wo mich die Leute auch gefragt haben, bei dir fliegen ja keine Flugzeuge rein und du stehst an einem Whiteboard, da hast du einen schwarzen Stift und malst ein bisschen Mathematik. Ja, es geht um den Inhalt, der bei dem anderen auch in einer kürzeren Zeit, und hier geht es nicht darum, dass wir unter Goldfisch-Aufmerksamkeit sind und jetzt müssen wir alles reindrücken. Nein, ganz im Gegenteil. Du kannst mit kleinen Bites, kleinen Bissen sozusagen, kannst du zu einem Verständnis kommen in einer Abfolge.
Ja.
Und das ist doch, wie du jetzt gesagt hast, es geht mir jetzt wirklich, deshalb freue ich mich immer so, den Podcast so zu machen, weil ich ja selber auch dann dabei lerne, mit Ideen kommen und dieses Fragen überhaupt und damit raus extrahieren und damit die Möglichkeit zu geben und das nicht nur bei solchen Experten, sondern das stelle ich mir auch im Schulsystem vor, ja? Wenn ein signifikanter Teil von Lehrkräften hat echt Bock, jetzt nicht Social Media zu nutzen, um, keine Ahnung, den nächsten Cappuccino-Post zu machen, sondern echt Erfahrungswissen auch aus dem, aus, weiß ich nicht, 30 Jahren Lehrtätigkeit weiterzugeben. Ja. Hammer!
Das sehen wir auch. Also das ist, wir sehen auch noch einen zweiten Part, der recht interessant ist, vor allem auch in der Gründerszene, ist Peer-to-Peer. Deswegen unsere Plattform, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie sie aufgebaut ist. Momentan ist sie aufgebaut, Experten in einem extra, in einer extra Kategorie sozusagen, dass man immer weiß, das ist Expertenwissen, hier komme ich an das verifizierte Wissen ran. Und dann haben wir auch Community-Wissen. Das, ich spiele da so an in die Richtung, ich bin ein Junge, meine Freundin bekommt ein Kind, ist nicht der Fall jetzt, aber angenommen, meine Freundin würde ein Kind bekommen, ist in der Vorbereitung zur Mutterschaft, wo kriegt sie die Erfahrungen von anderen Müttern her? Klar, es gibt Podcasts und ja, wir haben wieder Online-Kurse und wir haben irgendwelche Fortbildungseinheiten, aber wieder Busy Life, Easy Access Point, wo passiert der? Und da könnte man Peer-to-Peer halt super, super gut machen und dafür braucht es einen Safe Space und ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, diesen Safe Space zu kreieren, hier kann ich ehrlich sein, hier bin ich, hier werde ich nicht mit Hass oder Rassismus oder falscher Nachrede oder whatever konfrontiert, weil eben unsere Systeme, und da kommen wir wieder auf das Thema AI, weshalb wir wahnsinnige Fans davon sind, dass künstliche Intelligenz so weit ist, wie sie ist, super gut moderieren kann. Und damit nutzen wir...
Ja. Entschuldigung, sehr guter Punkt, weil mir hat ein Lehrer, Bob Blume, der ist auch im Internet als Netzlehrer unterwegs, der hat wirklich gesagt, er kriegt auch zugespielt, dass viele Lehrkräfte, die neue Dinge testen, sich trauen. Es geht auch nicht immer alles gut, es geht halt in die Hose. Aber die wollen es dann auf Twitter nicht teilen, weil dann direkt die Kelle kommt, ach ja und nee und dann lassen wir es lieber. Denke ich mir so, ihr habt eine Erfahrung gemacht und auch Fehler sind super Erfahrungen, was eben nicht geht. Ja. Also mal 9.999 Mal rauszufinden, wie die Glühbirne nicht funktioniert, gibt mir dann irgendwann das Richtige.
Funktionierende Glühbirne.
Und dieses, du hast es jetzt Safe Space genannt, aber eine Umgebung zu haben, wo ich auch Fehler machen kann, wo ich mich mitteilen kann, weil ich ja die Intention habe, etwas weiterzugeben. Also das das kann ich zurückspielen, das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt, weil so vergeuden wir im Moment, und auch ich kenne das ja, also ich habe ja nicht nur positive Nachrichten auf YouTube und Co.
Ja.
Da ist ja auch viel, das will ich jetzt nicht sagen, das kann man nachlesen teilweise. Ja. Das ist, und da musst du auch mit umgehen können. Und viele sagen sich, dann lasse ich es lieber sein.
Genau.
Das wäre schade.
Und ich glaube, das geht dann auch einher mit der Art und Weise, wie der Content auf Wiser produziert ist. Das ist eben das Feedback auch größtenteils, dass das Gefühl auf Wiser ist, ich kenne die Person, obwohl man die Person gar nicht kennt und nicht auf diese Art und Weise, wie das jetzt bei TikTok oder so ist, weil man sie einfach jeden Tag sieht und genau weiß, wo die wohnen, sondern weil es so nahbar ist, weil die Leute sich wirklich in ihrem wirklich irgendwie direkt persönlich filmen, ohne Filter, ohne alles. Und man einen sehr persönlichen Austausch hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich da sehr safe fühlt auf der Plattform.
Ja, also mir geht das Fragen nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, nein, alle überlegen immer, oder die Frage, die kommt, wie sieht die Schule der Zukunft aus, wissen wir nicht. So, aber wir können ja auf eine Reise gehen. So, ne? Das ist die Frage. Wie fragen wir mehr? Also, wie schaffen wir Freiräume, um Erfahrungswissen rauszuholen? Also das
haben wir ein paar Ideen tatsächlich.
Nee, also alle wollen immer ein neues Fach haben. Wir machen Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Keine Ahnung. Oder einfach testen. Also für mich ist es eigentlich so, das Ziel, Freiräume zu schaffen, um eben genau das zu machen, zu testen, aber sich eben zu bündeln in solchen Umgebungen. Was waren denn so richtige Hard Pains in den letzten Monaten, Jahren? Also so richtig, ich würde mir jetzt vorstellen, hier OMR, ihr geht raus, auf einmal melden sich 70.000 Leute an bei der App. Ich glaube, dann würdet ihr schwitzen heute Nacht, oder?
Ja, ich glaube, wir sind ready. Wir wären ready für 70.000 Leute. Challenge, gerne angenommen. also technisch gesehen würde ich sagen, können wir stemmen. Ich glaube, die Hard Challenges waren tatsächlich eher, die wahrscheinlich jeder Gründer hat, so Phasen, in denen man sehr viel schlechtes Feedback bekommen für so eine erste MVP-Version, die wir gebaut haben, dann gleichzeitig damit irgendwie das Geld ausgeht und wir dann, scheiße, jetzt stehen wir irgendwie vor, vor, vor einem Produkt, was gar nicht funktioniert hat und wir haben irgendwie keine Kohle mehr. Was machen wir denn jetzt? Also mit einem Produkt, was wir geproved haben, dass es nicht funktioniert, neues Geld zu sammeln, ist relativ schwierig. Aber das war, würde ich sagen, eine der schwierigsten Challenges. Und das kann man aber nur mitgeben, glaube ich, ist dann meistens nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern gucken, wie können wir hier relativ moderat und schnell eine Lösung dafür finden, das Problem aus der Welt zu schaffen.
Beharrlichkeit, sage ich immer, ne, in der schnelllebigen Welt. Alle fragen immer, Daniel, was kannst du für einen Tipp geben? Ich sage, ihr müsst nicht von heute auf morgen das nächste Unicorn bauen und verkaufen. Und ihr müsst auch nicht alle gründen. Nee. So, ihr könnt auch in tollen Startups arbeiten. Ich finde es auch unglaublich charmant, solche Firmen zu haben, solche Startups, die eben diesen Schwerpunkt auf Bildung legen. Bildung neu denken, Wissen anders weitergeben, auch in so einem Startup zu arbeiten und mit so einem Startup zu wachsen. Und das wäre eigentlich auch schön, ja, keine Ahnung, ich denke halt immer so über Schule und Uni nach, ne? Bevor du jetzt, ne, ich meine, wir werden es nicht von heute auf morgen umkrempeln, das System, aber so ein bisschen zu sagen so, hey, vielleicht macht er hier den nächsten Minijob, keine Ahnung oder sowas, weil da stecken so viele frische Ideen, das spielen mir auch viele Lehrkräfte im Podcast zurück, die sagen, wir haben ja gar nicht mehr die Wissenshoheit.
Ja.
Also ich meine, ich komme noch aus der Zeit, ja, mit dem Bus zur Bibliothek, 2 Stunden suchen, falsche Stelle, war ein toller Nachmittag. Jetzt hole ich mein Smartphone raus, instantly, aber jetzt habe ich so viel Wuß, jetzt brauche ich genauso lang, um da direkt hinzukommen. Und da schlummern so viele Ideen und die sagen dann, ja, dann können wir ja auch mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam lernen. Auch das ist ja ein Schritt zu sagen, wenn ich als Lehrkraft in die Schule gehe, habe ich gar nicht mehr die Wissenshoheit.
Ja.
Das sagen aber, es müssten vielleicht noch mehr sagen, aber du hast halt in einem gewissen Bereich dann Expertise und so kannst du halt gemeinsam nach vorne gehen und das eben zu kombinieren, weiterhin der analoge Ort, Schule, wo du eben vor Ort zusammenkommst, experimentierst, große Probleme angehst, nach Lösungen suchst und die digitale Chance zu sagen, ich bin nicht nur permanent auf TikTok, YouTube, Insta, Twitch, wherever vernetzt und kann was auch immer machen, sondern ich kann auch echt Wissen weitergeben und lernen. So, und das so aus Deutschland heraus zu forcieren. Es wäre wirklich schade, wenn...
Deutschland willkommen.
Ich
bin da ganz fest von überzeugt.
Das ist so, wir müssen positiv sein.
Wann. Frage ist einfach nur wann.
Also jetzt, dieses Jahr.
We are ready. Also entweder kommt Deutschland oder USA kommt und dann kommt Deutschland, aber auf jeden Fall wird Deutschland irgendwann kommen. Und wir sagen auch bis heute, wir sind eine European-based Company und Startup und wir wollen auch, dass es so bleibt. Das heißt, selbst wenn wir jetzt rübergehen nach Silicon Valley und LA und dort auf Akquise-Tour gehen.
Sag mal, sind mal Stiftungen auf euch zugekommen? Das ist doch eigentlich was auch ein Stiftungsthema, oder? Also wir haben doch jetzt keine kleinen Stiftungen. Das wäre doch super zu sagen. Das ist doch auch ein mega Ansatz für den Bereich Education, um unseren Nachwuchs, ja, Inhalte toll aufbereitet, ständig mit neuen Inhalten zu bieten, kostenlos für Schüler und Studenten. Sind mal Stiftungen auf euch zugekommen?
Bisher noch nicht, tatsächlich.
Shoutout an dieser Stelle. Also fände ich doch super interessant, oder nicht?
Wir sind auch super offen für Partnerschaften. Also momentan fokussieren haben wir halt diese Partnerschaften mit den Events und mit Podcastern, aber das war halt die Nische, die wir herausgefunden haben durch unsere Online-Möglichkeit im Web Fragen zu stellen und damit einfachen Zugang der Community zu den Experten und Expertinnen zu geben. Aber Stiftungen, das ist super interessant. Auch Universitäten, wenn man ehrlich ist, auch Universitäten ist ein super interessantes Thema. Wenn man sich überlegt, die Professoren stehen, Professorinnen und Professorinnen, ich bin immer noch dabei, das richtig zu lernen hier.
Du schaffst das.
Den jeden Tag, das ist tatsächlich schwierig, wenn man nicht immer auf der Bühne steht und das nicht so frequently macht, das ist echt hart. Stehen auf der Bühne, sprechen jeden Tag und jedes Jahr und jedes Semester immer wieder das Gleiche und haben immer wechselnde Universitätsstudenten, die dort zuhören. Warum sind die keine Influencer?
Hm.
Also warum haben die keine Reichweite und keine Followerschaft, wo sie die Leute, die sie faszinieren mit dem, was sie beibringen, halten und im Zugang, in der Zukunft vielleicht sogar monetarisieren können. Und da, ich habe mir in der Uni nie eine Frage gestellt. Ich habe nie meine Hand hochgehoben, weil ich in einem Hörsaal saß mit 300 Leuten und ich einfach mir gedacht habe, nee, bevor ich mir da jetzt einen abstotter, lasse ich lieber die Hand unten. und schlaf weiter.
Ich geb dir ein Beispiel. Ich hab mit einem Professor für Mathematik gesprochen. Ich glaube, der hat 600 Videos, Top-Inhalte. Und ich habe gefragt, was hast du damit gemacht? Ne? Also erstmal haben sie die eine Plattform aus Deutschland nicht genommen, weil es war nicht so einfach. Dann hat es auf YouTube hochgeladen, weil es so einfach war.
Ja.
Upload, teilen, aber auf privat gestellt. Weil wieder Reglementarien, du gibst dann Wissen. Und ich denke mir so, warum darfst du das denn nicht zumindest öffentlich stellen? Dann bin ich wieder bei MIT und Stanford. In den 2000er, alles raus, ab auf YouTube, Open MIT Open Courseware, YouTube genutzt, hat keiner gesagt, ihr seid jetzt die YouTuber, sonst irgendetwas, denn darum geht es ja schon lange nicht mehr. Ja. Und das ist, als du gesagt hast, warum machen die es nicht? Ja, manche dürfen es auch nicht, und ich denke mir, es wäre 2023, das jetzt kann teilen. Sein. Und wahrscheinlich muss es so ein paar, ich will sie jetzt gar nicht Rebellen nennen, die wirklich aus dem System heraus, Professorinnen und Professoren, die wirklich sagen, raus, und das sogar jetzt auch bei Wiser konstant. Und da denke ich auch wieder an meine Vorlesung, ja, 300 Leute. Und Mann, du hast jetzt, ich habe jetzt die Frage, ich weiß es noch so, ne? Und jetzt hättest du das Handy da liegen, oder das Smartphone, und dann tippst du es eben ein. Es muss noch nicht mal jetzt beantwortet sein. Aber im Nachgang geht der Professor nochmal eben, keine Ahnung, die 30 Dinge aus der Vorlesung von mir aus immer noch durch.
Ja.
Zack, 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 zack. Und punktuell passt genau da drauf.
Genau. Ja. Und die Studenten und Studentinnen untereinander auch. Hey, hast du das und das verstanden? Wie geht das und das? Einer macht eben eine Antwort, auch antwortet darauf,
also
und so weiter.
Tutorien kann man darüber ja noch viel effizienter gestalten. Wir experimentieren gerade mit einer Universität und testen und wollen so ein bisschen herausfinden, was können wir jetzt schon liefern, was einen riesen Mehrwert irgendwie bietet. Und das sind so ein paar Themen, dadurch, dass es eine Privatuni ist. Für die ist es tatsächlich noch spannender, weil sie natürlich auch einen riesen Teil der Akquisition haben, also neue Studierende zu finden, die irgendwie an die Uni kommen und das dann auch das Recruiting irgendwie weltweit machen. Bisher super hohe Kosten pro, also User Acquisition, in dem Fall Student Acquisition Cost haben. Und wir gesagt haben, wenn ihr Wiser vernünftig nutzt, könnt ihr euch da positionieren und könnt verschiedene Personen, ob es nun Professor XY oder die Professorin oder jemanden nehmen, der irgendwie ein gutes Tutorium hält, die sozusagen zu Influencern auf Wiser machen, die dann schon in der Highschool-Phase bei den Schülern und Schülerinnen schon eine Präsenz bekommen, und wenn dann dieser Schüler oder die Schülerin dort sitzt und dann ihr Abi oder Highschool-Abschluss hat und dann entscheidet, wo gehe ich eigentlich studieren, dann denkt man an Daniel Jung, Professor an Uni so und so, bei dem will ich lernen, dem folge ich schon seit 2 Jahren auf Wiser und lerne immer nebenbei Kleinigkeiten. Bei dem will ich an die Uni gehen, und dann sind sie bei dir sozusagen drin. Also sozusagen, dass die Unis auch darüber hinaus weiterdenken und sagen, hey, wir können das auch nutzen als Branding für uns selbst, indem wir durch hochqualitativen Content und coole Insights, die Professoren und Professorinnen schon vorher geben, gar nicht nur fokussiert auf Studierende, sondern eben auch fokussiert noch auf Schüler und Schülerinnen. Da kann man, glaube ich, einiges machen. Und dann kommt das dazu, was ihr gerade gesagt habt, dass man irgendwie Interaktion auch noch während des Studiums hat, dass ich meinem Professor oder meine Professorin eben eine Frage stellen kann, wenn ich was nicht verstanden habe, oder noch tiefer reingehen kann und darüber dann irgendwie noch mehr Content produziert wird. Aber ich glaube, vor allem dieses Influencen ist positiv.
Ich habe gestern ich glaube Steuerfarbe, also dieses Wort Influencer, das ist so. Aber, also, weiß ich, Education...
Influencer ist eigentlich
negativ, weil
du beeinflusst jemanden. Es ist immer nur die Frage, was und mit was du jemanden beeinflusst, glaube ich. Und wenn du jemanden damit beeinflusst, dass man irgendwie depressiv zu Hause sitzt, weil man irgendwie das Gefühl hat, alle haben ein geiles Leben und leben auf Bali und haben irgendwie den Bali-Lifestyle... Und ich sitze irgendwie zu Hause und muss arbeiten und habe irgendwie 30 Urlaubstage, wenn es hochkommt, und muss mir das irgendwie abverdienen hier, dann ist das meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die positivste Variante, jemanden zu influencen, weil das tendenziell zu Problemen führt. Und ich glaube, das sehen wir in unserer Gesellschaft auch, dass diese generelle Unzufriedenheit, die stark getriggert wird durch Social Media, also ja, Erik ist das beste Beispiel, der hat Instagram und Co. gelöscht, weil er gesagt hat, ich pack's nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, das zieht sich durch die Gesellschaft durch. Manche kriegen es gar nicht mit.
Ich hätte gedacht, im Zuge von Corona, weil mir das eben auch Lehrkräfte zurückgespult haben, die begonnen haben mit Content-Produktion und wirklich, was nun mal eben geläufig ist, Videoproduktion, Bewegtbild mit tollen Inhalten. Ich habe mir gedacht, 45.000 Schulen. Wie viele Unis? Ich weiß nicht, wie viele Unis es gibt. Wir müssen ja nicht alle überall Kameras hängen haben. Aber ich stelle mir jetzt, wir sind ja hier am Sony-Stand, ich habe vorhin mit einem vorne gesprochen. So, du hast übrigens mit einer Kamera gespielt, die dich dann verfolgt hat. Ne? Ich sagte, so muss es gar nicht sein, sondern eine geile Kamera. Und dann musst du niemals, klar, Handy, ich stelle mir jetzt den Professor rein, der dann eben nach der Vorlesung rausgeht oder die Lehrkraft. Und jetzt hast du nochmal 30 Minuten. Und das Ding steht schon da. Und du drückst nur auf den Knopf und sagst, und jetzt nehme ich nochmal Inhalte auf.
Ja.
Bumm.
Und sammelst
am besten, drückst du auf den Knopf, das geht direkt in die App rein. Klar, kannst du auch Smartphone nehmen und aufstellen. Aber so dieses banale Umsetzen, und ich weiß schon, was ich mache, wenn ich aus der OMR heraus bin, geht mir schon wieder nicht mehr aus dem Kopf, Testpiloten zu suchen, Schulen, um wirklich zu sagen, das war früher übrigens der Informatikraum. Der war bei uns hinter den Toiletten rechts. Da standen noch ein paar alte Laptops. Ne?
Das
wäre jetzt schade, wenn es jetzt so der Medienraum wird, wieder hinter den Toiletten rechts, wo, was weiß ich, keine Ahnung, ein Smartphone von vor 10 Jahren rumliegt.
Ja.
Um damit, nein, sondern super geil ausgerüstet. Und super geil ausgerüstet muss nicht für 5 Trillionen Euro sein, sondern eine geile Kamera, alles easy to use, ready to produce.
Wir haben
Smartphone auch noch mit dabei?
To be honest, wir haben alles im Handy. Also wenn man heutzutage, ich hab das iPhone, durch meinen Vertrag das neue, danke Vodafone. Und das ist krank. Also diese Kamera ist so wahnsinnig gut, das sieht man auf dem Screen des Phones, sieht man den Unterschied kaum noch.
Gebe ich dir auch recht und trotzdem habe ich auch immer eine Kamera aufgebaut.
Ja.
Ne? Ich sehe es hier wieder als Symbiose, du hast das Smartphone halt immer in der Tasche. Und kann es auch immer hands-on aufnehmen, und wenn der Content gut ist. Und trotzdem sehe ich dann eben genau diesen, nennen wir es Fixed Desk oder irgendwie so, ob als Lehrkraft, Professor, Professorin zu Hause oder in der Uni, in der Schule und ready to ship.
Ja.
Finde ich mega.
Ja. Ja.
Müsste eigentlich ja jeder Expert.
Eigentlich müsste jede Professorin oder jeder Professor in Deutschland und USA, das fände ich richtig cool.
Das?
Nach der Uni, also wenn Sie die Vorlesungen rum haben, eben nochmal reingehen, eine halbe Stunde Fragen beantworten, damit einen Wissensschatz sammeln.
Ja. Ja.
Und jeder Student und jede Studentin, die reinkommt in den Kurs, hier folgt mir einmal, hier habt ihr alle Fragen, die jemals gestellt wurden von mir und könnt den Content durchfiltern. Ihr müsst mir nicht eine E-Mail schreiben mit der 100.000sten gleichen Frage zu dem Problem XY. Ich habe sie schon beantwortet, check it out hier.
Ich gehe auch wieder auf Firmen, Erfahrungswissen. Ne?
Ja.
Auf Firmen, wie lange wird überlegt, machen wir einen Workshop, holen wir uns den nächsten Kurs, holen wir uns ein Online-Lernsystem, wo wir vielleicht bei irgendwann Inhalte reinspielen. Mensch, macht einen Mediaraum, fangt an. Ach, und übrigens, Smartphone ist da. Gut, Compliance, ich weiß, Firmengeheimnisse, was darfst du wo. Aber alleine schon mal so anzufangen und dann den Ask-Engineer mit dabei zu haben, der es rauslockt.
Ja. Ja, ja. Und da auch, also die Gespräche haben wir, glaube ich, auch schon einige Male bereits geführt, dass das Corporate sagen, es wäre eigentlich cool für unser internes Education-Thema, dass wir, weil umso größer die Firmen sind, umso mehr Wissen und Know-how ist ja auch in dieser Firma
also gebündelt.
Aber wenn die Leute rausgehen, ist dieses Wissen und Know-how
weg. Ja.
Und da den Platz zu schaffen, in einem Safe Space, jetzt in dem Fall für eine Firma, auch ihr internes Wissen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterin irgendwie an einem Ort zu bündeln, ist, glaube ich, super interessant. Boah. Was wir dafür, glaube ich, liefern müssen, das sind so die einzigen Abers. Dann brauchen Sie definitiv einen Raum, der so safe ist, dass Sie sicher sein können, dass nicht der Competitor auch die Fragen mithört.
Aber wäre das nicht erstmal auch eine Möglichkeit zu sagen, du machst den Safe-Wise Room?
Haben wir. Also mit den Circles haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Momentan in der App, wir haben den Homefeed mit den Fragen, den Antworten und der Aufteilung nach Peer-to-Peer und Expert-Based Wissen. Und dann haben wir Circles. Circles sind Closed Communities, also ganz enge kleine Gruppen. Man kann da Leute einladen in diese Gruppe und man kann in dieser Gruppe mit einer Chatfunktion Sachen teilen, man kann Sachen hochladen, also Textdokumente hochladen, man kann Videos hochladen. Und das wäre eigentlich, dieser Circle ist closed, also nur mit Invite. Theoretisch könnte die Leute, wenn man das jetzt als Beispiel nehmen will, für jedes Team könnten die einen Circle bauen. Und jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, die Part von einem Team ist, joint im Circle, kann dem exklusiven Wissen innerhalb dieses Circles beitreten und hat den Ort, um sich nur auszutauschen über das, was man weiß, wissen will. Fragen stellen zu dem Thema, hey, wie kann ich das und das System benutzen? Diesen und jenen Prompt habe ich nicht ganz verstanden in unserer Datenbank-Analyse-Software. Klack, Antwort. Und die Möglichkeit haben wir heute schon.
Projiziert wieder auf die Schule. Ja. Die Schule sagt, nein, wir gehen nicht auf YouTube, wir gehen auch nicht auf Insta, TikTok. Nicht in die Öffentlichkeit, aber wir wollen einen Safe Room haben, dann macht sie den Own Circle.
Genau, dann
Circle ihr macht Circle Sinn.
Gründen und los geht's.
Für die One-on-One Conversation definitiv. Also ich stelle mir Biologie Abiturklasse vor. Ja. Der Stoff ist fast immer mit ein paar Abweichungen der gleiche. Und wenn man das jetzt über ein paar Jahre laufen lässt, das System, was meint ihr, was sich da für ein Wissensschatz ansammelt? Und jetzt sprechen wir wieder über semantische AI, mit der man dann den Content oder die Problemstellung, die man als Schüler oder als Schülerin hat in dem Fall, einfach reinfragen kann, hey, wie funktioniert Photosynthese und wie funktioniert die Energiegleichung dessen? Bam. Und man kriegt sofort die Antworten vorgeschlagen, basierend auf dem Content, der über die letzten Jahre angesammelt wird. Das wird Lehrer entlasten und Lehrerinnen entlasten, das wird Schüler und Schülerinnen entlasten. Und obwohl wir nicht fokussiert sind auf Schulen, würde Wiser schon heute das System bieten, für Schulen und Schülerinnen das Lernen auch zu ermöglichen. Und wenn man das jetzt auf die Universität wegen Lifelong Learning und der nächste Step zur Berufsbildung, stellt euch vor, ihr macht seit dem Ende eures Studiums, ich kenne so viele Leute von meinen Freunden und Freundinnen, die alle dasselbe Thema haben. Scheiße, jetzt ist Uni vorbei. Das Wo gehe ich hin? Was mache ich? Womit fange ich an? Ich habe BWL studiert. Ich kann alles machen. Ja. So, jetzt warst du aber auf Wiser, hast dich vernetzt mit dem Professor und der Professor ist vernetzt mit dem CEO von AI Company XY und plötzlich findet ein Intro statt und du hast eine Frage gestellt, kommst in die persönliche Interaktion und hast einen Job als Research Assistant bei der AI Company ChatGPT, OpenAI, I don't know. Und das würde so nicht passieren, weil du den Access Point zum Wissen und auch zu diesen Personen gar nicht schaffst. Wir hatten drei Vorträge in meiner Uni-Zeit. Ich will meine Uni nicht bashen. Ich habe Marburg erlebt, Universität Marburg war auch geil, aber wir hatten am Ende irgendwie drei Vorträge, die ich interessant fand. Ja. Wie geil wäre das, wenn die Uni sich da stark machen würde und sagen würde, Leute, wir holen euch nicht drei Leute rein, euch 1000 Leute rein. Ja. 1000 Experten, zu denen wir Access haben, weil die ganzen Leute, die aus der Uni rausgehen, sind ja alle irgendwann in irgendwelchen Positionen, die interessant sind. Ob das jetzt Projektmanagerinnen oder keine Ahnung, AI Assistants. Also, wie viel Wissen durch Experten ergibt sich auch nach der Uni, die nie wieder genutzt wird. Und ich glaube, das machen Universitäten in den USA anders. Wenn man sich Stanford anguckt, Stanford ist ein Netzwerk. Jeder, der jemals in Stanford war, wird immer bei Stanford bleiben. Und egal, ob du dann der CEO von Google bist, du hältst immer noch einen Vortrag bei Stanford. Und da ist der Unterschied. Die lassen Wissen nicht gehen. Die halten das Wissen innerhalb der Institution. Auch auf längere Sicht. Und ich glaube, da können wir unterstützen.
Ich versuche gerade, ich überlege gerade, an welchem Punkt sind wir gerade im Bereich Content Creation. Ich glaube, vor 10 Jahren hat der damalige CBO von YouTube das Buch rausgebracht, Streaming Punks. Da ging es darum, dass du durch Technologie damals schon in der Lage warst, eben so viel Content zu produzieren. Und jetzt ist es fokussiert auf Education, wahrscheinlich so the final rise of, keine Ahnung, Edo-Content-Creators. Ja. Und das zu bündeln, passgenau bereitzustellen, aber auch nochmal kombiniert, die zu wecken, aufzuwecken, die das Erfahrungswissen haben, so das in der Kombination. Und ein paar Pioniergeister aus Deutschland raus, die sich echt sagen, alles klar, ich gehe jetzt da rein. Lehrkräfte, Professoren, genau. aus Companies, ja, CEOs, whatever. Ich gehe jetzt da rein, ich lasse mal den 8. Post auf LinkedIn mit Bild und Spruch und mach...
Beziehungsweise du gehst auf Wiser produzierst den Content auf Riser. Wir machen es dir so einfach wie möglich. Im nächsten Update wird das passieren. So einfach wie möglich, den Post einfach zu teilen auf LinkedIn. Und hast deinen Post innerhalb von 3 Minuten mit 3 Klicks fertig, ohne eine Dreiviertelstunde dir zu überlegen, was mache ich heute für eine catchy Line. Und da auch wieder, danke AI, es macht vieles möglich.
Interessant. Ich kriege schon immer Zeichen von außen, weil sonst reden wir wahrscheinlich Stunden. Machen wir gleich sowieso weiter. Vielen Dank für den Input. Natürlich sage ich das nicht nur, weil ich mit dabei bin auf der Reise. Viel Erfolg weiterhin. Aber ich glaube, es wäre echt mega geil, aus Deutschland auch weltweit so einen Standard zu setzen, technologisch. Ja. Das mit Focus Education. Wer soll nicht mit dabei sein? Also lasst uns weiter richtig Gas geben. Jeder ist herzlich eingeladen im Nachgang. A, natürlich bei Riser Content zu produzieren, Fragen zu stellen,
genau.
Wissen rauszulocken.
Wir können das hier direkt mal testen und unsere Q-Links dann alle in die Shownotes schreiben. Und dann können Zuhörer und Zuhörerinnen direkt Fragen stellen.
Also wer Fragen an Daniel hat, wer Fragen an mich hat oder an Benjamin hat, unsere 3 Q-Links werden in den Shownotes zu sehen sein im Podcast. Geht einfach rein, klickt den Link, könnt die Frage reinstellen, absenden. Ja. Und
bekommt
ihr eine E-Mail,
ready to go.
Sobald wir ready sind mit der Antwort.
Und hier jetzt heute, ihr seid ready, wenn sich 70.000 anmelden.
Wir sind ready.
Mega. Vielen Dank euch.
Danke dir.
Wir machen weiter.
Freu mich. Schön.
Vielen Dank.
Ciao.